Also, wenn du schon mal im Supermarkt voller Optimismus so eine Packung Buchweizengrütze gekauft hast
Der Klassiker.
und sie dann zu Hause haargenau wie Reis oder, naja, wie Haferflocken gekocht hast,
Ja.
und beim ersten Bissen dachtest du dann, du kaust irgendwie auf so einem feuchten Waldboden herum,
Oh ja.
dann bist du damit absolut nicht allein. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar extrem hoch, dass du diese Zutat in dem Moment soeben komplett kulinarisch ruiniert hast.
Und weißt du, das Frustrierende daran ist ja eigentlich, wir wenden in genau diesem Moment instinktiv Küchenregeln an, die wir über Jahrzehnte gelernt haben.
Richtig.
Wasser in den Topf, aufkochen, quellen lassen. Ich meine, bei Reis funktioniert das ja wunderbar, bei Haferflocken funktioniert das. Aber, und das ist der springende Punkt, bei Buchweizen führt dieser vermeintlich universelle Standardprozess halt direkt in die absolute Katastrophe.
Ja, absolut. Also willkommen zu diesem intensiven Einblick in unsere Quellen. Direkt für dich zusammengestellt. Okay, lass uns das mal auspacken.
Gerne.
Unsere heutige Mission ist es nämlich, den Code einer Zutat zu knacken, die bei den allermeisten von uns ein extrem tristes Dasein fristet. Irgendwo ganz hinten in der dunkelsten Ecke des Vorratsschranks.
Verbannt für immer?
Genau, wir stützen uns heute auf Auszüge aus einem Buch. Und zwar Buchweizengrütze endlich richtig lecker von Wilfried Bechte. Und ich finde, der Titel klingt schon nach so einer echten Kampfansage, ne?
Total.
Weil Buchweizen einfach diesen furchtbaren Ruf hat. Es gilt halt als dieser asketische, bittere, irgendwie staubige Gesundheitsbrei.
Ja, so ein bisschen wie Strafe beim Essen.
Exakt. Aber wir zeigen dir heute die exakte, fast schon wissenschaftlich fundierte Mechanik, um daraus ein cremiges, nussiges und eher hochkomplexes Highlight zu machen. Warum scheitern wir denn alle so grandios beim allerersten Versuch mit Buchweizen?
Also der Fehler beginnt eigentlich schon bei der botanischen Einordnung im Kopf, ne?
Okay.
Die Leute lesen das Wort Buchweizen auf der Packung, greifen danach, oft ja auch, weil es von Natur aus glutenfrei ist, und dann erwarten sie insgeheim die Eigenschaften von ganz klassischem Weizen. Aber Buchweizen ist halt ein sogenanntes Pseudogetreide. Das gehört zur Familie der Knöterichgewächse.
Ah, okay.
Das heißt, botanisch gesehen ist er sehr viel enger mit Rhabarber oder Sauerampfer verwandt als mit irgendeiner normalen Getreideähre.
Warte mal, echt jetzt? Mit Rhabarber?
Ja.
Krass. Das erklärt vielleicht dieses leicht abstringierende, fast schon stumpfe Gefühl auf der Zunge, wenn man ihn einfach nur in Wasser kocht, oder?
Dieser Vergleich trifft es erstaunlich gut. Buchweizenkörner enthalten nämlich Verbindungen wie Rutin und auch diverse Polyphenole.
Okay.
In der Natur dienen solche Stoffe der Pflanze oft als Abwehrmechanismus, gegen Fressfeinde halt.
Ah, verstehe. Damit sie nicht gefressen werden.
Genau. Und die bringen halt eine unheimlich erdige, schwere und teils wirklich bittere Note mit sich. In der Küche verhält sich dann diese gebrochene Form, also die Grütze, über die wir ja heute vor allem reden.
Die ist ja deutlich gröber als Mehl, aber feiner als das ganze Korn, ne?
Richtig. Die verhält sich zwar physikalisch irgendwie wie ein Getreide, weil sie stärkehaltig ist und halt Flüssigkeit aufnimmt, aber chemisch gesehen bringt sie ein Aromaprofil mit, das nach völlig anderen Behandlungsregeln verlangt.
Das heißt, wir werfen quasi diese Rhabarber-Verwandtschaft fröhlich in einen Topf mit kochendem Wasser, rühren da fleißig um und hoffen einfach, dass am Ende ein fluffiges, neutrales Reisäquivalent dabei herauskommt.
Und wundern uns dann.
Genau.
Dabei lösen wir doch durch das bloße Kochen im Wasser all diese erdigen, schweren Verbindungen erst so richtig heraus, oder? Ist Buchweizen quasi der introvertierte Nerd unter den Lebensmitteln? Wir versuchen ihn wie so einen massentauglichen Star zu behandeln, so wie Weizen, und wundern uns dann, wenn er total bockig und bitter reagiert.
Das ist eine super Analogie. Er braucht einfach nur sein spezielles Umfeld, um richtig aufzublühen. Bechtler argumentiert in seinem Buch ja sehr präzise, dass die Zutat an sich völlig unschuldig ist.
Okay, sie hat einfach nur ein extrem dominantes, kräftiges Grundaroma. Und wenn man dieses Aroma jetzt durch einfache Wasserzugabe isoliert, dann wird es penetrant. Dem Buchweizen fehlen in diesem Moment schlichtweg die chemischen Gegenspieler.
Verstehe. Und Bechtle beschreibt da ja ein dreistufiges Fundament, um genau diese erdige Dominanz zu brechen, richtig?
Ganz genau.
Also Schritt 1 der Technik ist das Abspülen. Man soll die Grütze in ein feines Sieb geben und kurz mit kaltem Wasser durchspülen.
Ja, und das hat einen guten Grund. Damit entfernen wir nämlich den feinen Staub, der durch die Reibung der Körner aneinander in der Verpackung entsteht.
Ah, dieser Abrieb.
Genau. Dieser Staub besteht fast nur aus offener Stärke. Der würde im Topf sofort verkleben. Und gleichzeitig waschen wir damit die wasserlöslichen, bitteren Verbindungen an der Oberfläche der Körner direkt ab.
Okay, also das leuchtet total ein, um die Bitterkeit so ein bisschen zu reduzieren. Aber jetzt kommt der Punkt, an dem ich beim Lesen der Quelle wirklich gestolpert bin.
Lass mich raten.
Schritt 2 ist laut Bechtle nämlich das trockene Rösten in einer Pfanne. Und zwar komplett ohne Öl oder Butter.
Mhm.
Aber wenn ich die Grütze doch gerade in Sieb abgespült habe, dann ist sie doch klatschnass. Wie soll ich die denn dann trocken rösten? Produziere ich da in der heißen Pfanne nicht einfach nur Wasserdampf?
Da hast du völlig recht. Und das ist der absolut kritischste Moment des gesamten Prozesses. Hier biegen die meisten Leute intuitiv total falsch ab.
Okay, wie geht's richtig?
Die Grütze muss nach dem Spülen extrem gut abtropfen. Bechtle empfiehlt sogar, sie am besten mit einem sauberen Küchentuch oder etwas Küchenpapier abzutupfen.
Ah.
Ja, um diese Oberflächenfeuchtigkeit wirklich zu minimieren.
Mhm.
Denn wenn sie zu nass in die Pfanne kommt, dann limitiert das Wasser schlicht die Temperatur.
Weil Wasser bei 100 Grad verdampft.
Exakt. Solange noch flüssiges Wasser da in der Pfanne ist, kann die Temperatur dieser Buchweizenkörner die 100-Grad-Marke einfach nicht überschreiten.
Das heißt, die kochen da drin eher.
Die dünsten oder dämpfen da nur vor sich hin. Und der erdige Geschmack wird, wie wir ja vorhin besprochen haben, dadurch eigentlich nur noch intensiver.
Ja, logisch. Weil uns für die eigentliche Geschmacksentwicklung die Temperatur komplett fehlt. Wir brauchen doch sehr viel mehr Hitze, um diese Maillard-Reaktion in Gang zu setzen, oder?
Ganz genau. Das ist der chemische Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache. Diese Maillard-Reaktion beginnt erst signifikant ab etwa 140 Grad Celsius abzulaufen.
Okay.
Es ist ja diese komplexe chemische Reaktion zwischen Aminosäuren und reduzierenden Zuckern. Das ist exakt derselbe Prozess, der auch eine Kaffeebohne beim Rösten aromatisch macht.
Oh, guter Vergleich.
Oder der die knusprige Kruste von einem Brot formt. Oder eben ein Steak in der heißen Pfanne schön braun werden lässt.
Mhm, mhm.
Wenn wir den Buchweizen jetzt also in eine wirklich trockene Pfanne bei mittlerer Hitze geben und diese 140 Grad erreichen, dann verändern wir die molekulare Struktur der Oberfläche total drastisch.
Krass.
Die adstringierenden, also diese bitteren Noten, die werden abgebaut und durch ja, hunderte neue, hochkomplexe Aromastoffe ersetzt. Und das ist dann das, was wir sensorisch als warm, röstig und nussig wahrnehmen. Das dauert unter ständigen Rühren so etwa 2 bis 3 Minuten, bis die Körner richtig duften.
Also hier wird es ja wirklich interessant. Wenn diese physikalische Schwelle, also das Überschreiten der 100-Grad-Marke, um diese Maillard-Reaktion überhaupt erst zu triggern, wenn das buchstäblich den Unterschied macht zwischen schmeckt wie nasse Pappe und schmeckt nach hochkomplexem, nussigen Aroma,
ja.
Warum, frage ich mich, steht dieser Röstenschritt dann nicht in knallroter Warnschrift auf absolut jeder Packung?
Tja, das ist so eine Sache. Die Lebensmittelindustrie optimiert in der Regel auf Bequemlichkeit, nicht auf kulinarische Perfektion.
Stimmt auch wieder.
So eine Anleitung wie einfach in kochendes Wasser geben impliziert halt einen Arbeitsschritt weniger. Das verkauft sich besser, weil es suggeriert, das Produkt sei absolut idiotensicher.
Aber der Geschmack leidet massiv.
Massiv. Diese Bequemlichkeit beraubt uns im Grunde der wesentlichen Transformation der Zutat. Ohne diese Maillard-Reaktion bleibt der Buchweizen aromatisch einfach stumm.
Wahnsinn. Okay, nachdem wir nun also die Röstaromen erfolgreich entwickelt haben, folgt dann Schritt 3, das Garen.
Genau.
Beischle empfiehlt da immer ein Verhältnis von einem Teil Grütze auf 2 Teile Flüssigkeit. Nimmt man Brühe, wird es herzhaft. Nimmt man Milch oder irgendeinen Pflanzendrink, dann wird es logischerweise süß.
Richtig.
Man soll das einmal aufkochen, dann den Deckel drauf, Hitze komplett runterdrehen und zu 10 bis 12 Minuten nur leise köcheln lassen. Und er warnt ja extrem eindringlich davor, im Topf zu rühren.
Oh ja.
Aber warum eigentlich? Ich meine, der Reflex, mit dem Holzlöffel in den Topf zu gehen und mal kurz umzurühren, der ist ja riesig, wenn man so an Risotto oder Porridge denkt. Was passiert da chemisch, wenn wir anfangen würden zu rühren?
Also, Buchweizengrütze ist durch das absichtliche Brechen der ganzen Körner wahnsinnig reich an freiliegender Stärke an den Bruchkanten.
Okay.
Stärke besteht hauptsächlich aus Amylose und Amylopektin. Wenn du jetzt in kochendem Wasser anfängst, mechanisch zu rühren, dann erzeugst du Reibung.
Hm?
Und diese Reibung reißt die Stärkekörnchen auf. Die geben dann massiv Amylose in das Kochwasser ab. Und Amylose ist in einer wässrigen Lösung ein extrem starkes Bindemittel.
Oh Gott, das heißt, wir rühren uns da buchstäblich unseren eigenen Tapetenkleister an.
Das ist die perfekte Umschreibung für das, was da molekular passiert, ja.
Wahnsinn.
Durch dieses stille Köcheln und das anschließende, ganz wichtige, fünfminütige Ruhen bei ausgeschalteter Herdplatte kann die Stärke innerhalb der Körner sanft gelieren.
Ah, sie bleibt also drin.
Genau, ohne in das umgebende Kochwasser zu entweichen. Die Körner saugen die Flüssigkeit dann auf wie kleine Schwänne, behalten aber trotzdem ihre strukturelle Integrität. Wir lockern sie erst ganz, ganz am Schluss auf.
Wenn keine Flüssigkeit mehr da ist.
Exakt. Dann geht man vorsichtig mit einer Gabel rein. So erhält man wunderbar weiche Körner, die aber nicht zusammenkleben.
Perfekt. Wir haben jetzt also eine optimal gegarte, richtig röstig-nussige Basis, bei der die Körner eine tolle Textur haben.
Mhm.
Aber Bechtle belässt es ja im Buch nicht bei der reinen Zubereitungstechnik.
Nee.
Er baut darauf ein komplettes aromatisches Framework auf, das er die drei Geschmackshebel nennt, um daraus dann vollwertige Gerichte zu kreieren. Hebel 1 baut direkt auf unserer Maillard-Reaktion auf, oder? Er fordert nämlich Röstaroma auch bei den Partnerzutaten.
Richtig. Er denkt da in Schichten und in Verstärkung. Also wenn er zum Beispiel Pilze zu dem Buchweizen gibt, dann dünstet er die nicht einfach irgendwie in etwas wasserweich.
Nee.
Er brät sie bei wirklich hoher Hitze in der Pfanne, bis ihr Zellwasser komplett verdampft ist und auch die Ränder der Pilze richtig schön karamellisieren. Farbe bedeutet in dieser Logik immer Geschmackstiefe.
Verstehe.
Wir verstärken mit den gebratenen Pilzen exakt die Frequenzen, die wir durch das initiale Rösten der Buchweizengrütze etabliert haben.
Das leuchtet ein. Aber warte mal, wenn ich jetzt diesen tief nussigen Buchweizen habe und dazu dann auch noch stark bratende, erdige Pilze oder karamellisierte Zwiebeln gebe,
ja,
laufen wir da nicht voll Gefahr, dass das Gericht einfach unglaublich schwer wird? Also das klingt für mich nach so einem aromatischen Ziegelstein, der einem dann massiv im Magen liegt.
Und diese Beobachtung, die führt uns direkt zu Hebel 2 und 3. Die lösen nämlich exakt dieses Problem.
Okay, erzähl.
Hebel 2 ist Umami und Fett. Buchweizen hat eine so massive, trockene Präsenz am Gaumen, dass er Vollmundigkeit als Gegengewicht braucht, um nicht einfach nur staubig zu wirken.
Ah.
Und das erreichen wir durch Zutaten wie reifen Parmesan, einen ordentlichen Schuss Sojasauce, bisschen Tomatenmark oder braune Butter. Fett ist nämlich ein exzellenter Geschmacksträger. Besonders für die vielen fettlöslichen Aromastoffe, die wir durch unser Rösten erzeugt haben.
Klar, Fett gibt Geschmack.
Aber du hast natürlich absolut recht mit dem Ziegelsteinvergleich. Wenn wir jetzt nach der Zugabe von Fett und Umami aufhören würden, dann wäre das Gericht zwar vollmundig, aber extrem dicht und total dumpf.
Also brauchen wir zwingend Hebel Nummer 3. Die Säure.
Genau.
In der Quelle wird Säure ja quasi als der heimliche Star des ganzen Buches beschrieben. Ich meine, wenn ein Gericht fad oder zu schwer schmeckt, greifen die meisten Leute aus purem Reflex entweder zum Salzstreuer oder hauen noch mehr Gewürze rein.
Ja, typischer Fehler.
Aber Bechtel sagt, oft fehlt einfach nur Säure.
Und was hier faszinierend ist, chemisch betrachtet, ist die Säure hier kein Selbstzweck. Also im Sinne von, ich möchte, dass mein Essen jetzt nach saurer Zitrone schmeckt.
Mhm.
Die Protonen in der Säure reagieren mit unseren Geschmacksrezeptoren auf der Zunge und die verändern regelrecht die Art und Weise, wie wir andere Moleküle wahrnehmen. Säure schneidet quasi durch die schweren Lipidketten des Fettes hindurch, die reinigt den Gaumen während des Essens.
Okay, also denk mal an einen Equalizer bei so einer Stereoanlage.
Schönes Bild.
Dieser tiefe, röstige Buchweizen, das viele Fett und die erdigen Pilze, das ist alles der maximale Bass. Und wenn du in einem Song nur den Bass komplett aufdrehst, dann klingt die Musik ja völlig verwaschen und dröhnt total in deinen Ohren.
Du verstehst den Text nicht mehr.
Genau, du hörst die Feinheiten einfach nicht mehr. Und die Säure, also so ein Spritzer Zitronensaft oder Apfelessig, ganz zum Schluss, das sind die Höhen, der Treble.
Ja.
Die Säure nimmt dem Bass ja nicht seine Kraft, aber sie stellt die Frequenzen so ein, dass plötzlich das gesamte akustische oder halt in unserem Fall kulinarische Bild glasklar, komplett balanciert und richtig lebendig wird.
Das beschreibt den chemischen Vorgang wirklich ganz hervorragend. Die Säure neutralisiert das Dumpfe nicht durch Überlagerung, sondern durch Kontrast. Und deshalb kommt sie bei Bechtel auch immer ganz, ganz zum Schluss zum Einsatz.
Ah, weil Hitze sie zerstören würde.
Exakt. Starke Hitze zerstört viele dieser feinen, flüchtigen Säureverbindungen. Der Spritzer Zitrone oder Essig kurz vor dem Servieren, der bewahrt diese Helligkeit.
Wenn man jetzt dieses ganze Baukastensystem im Kopf hat, also diese Maillard-Basis, dann die Umami-Fettbalance und am Ende die Säurehöhen, dann lesen sich diese 80 Rezepte in dem Buch plötzlich auch gar nicht mehr wie starre Vorschriften.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist vielmehr wie so eine Reihe von logischen Experimenten.
Mhm.
Nehmen wir zum Beispiel mal seinen Apfel-Buckweizen-Porridge zum Frühstück.
Ja. Das ist ein super Beispiel. Selbst bei einer süßen Anwendung bleibt diese Methodik total konsequent. Vorab wird trocken geröstet.
Selbst für Porridge?
Ja, das gibt dem Porridge eine malzige Tiefe, die so normalen Haferflocken von Natur aus völlig fehlt. Gekocht wird es dann in einem Pflanzendrink und als Geschmackshebel fungieren hier natürlich Äpfel, Beeren und Zimt.
Mhm. Und die Säure?
Die kommt zu einem Teil natürlich durch die Fruchtsäure des Apfels, aber Bechtler rät vehement dazu, noch 1 bis 2 Teelöffel puren Zitronensaft in den fertigen heißen Brei zu rühren.
Also Zitrone in einem süßen Frühstücksporridge, das klingt für viele wahrscheinlich im allerersten Moment total irritierend.
Ja, bestimmt.
Aber mit unserem Equalizer-Modell im Kopf ist das genau der notwendige Treble, um die Süße des Honigs und diese echt schweren Röstnoten aufzubrechen.
Ganz genau.
Gehen wir von dort mal direkt ins Herzhafte, quasi zum absoluten Härtetest der ganzen Theorie, das Buckweizen-Risotto aus dem Buch.
Oh, hier glänzt das System wirklich. Die Grütze wird in Brühe gegart und wir erinnern uns. Aufkochen und dann leise köcheln lassen ohne Rühren. Ganz anders als beim klassischen Reisrisotto, wo das ständige Rühren ja eigentlich die Bindung erzeugt.
Richtig.
Parallel baut man dann die Geschmackshebel auf, die angesprochenen extrem dunkel gebratenen Champignons zum Beispiel. Dann kommt Beurre Noisette ins Spiel, also gebräunte Butter.
Oh, lecker.
Hierbei karamellisieren die Milchproteine und der Milchzucker in der Butter durch die Hitze, was direkt nochmal eine weitere Schicht von nussigem Umami erzeugt. Dazu kommt viel Parmesan und kurz vor dem Servieren natürlich der unverzichtbare Spritzer Zitronensaft.
Aber das Ganze funktioniert doch auch kalt, wenn wir uns mal die Molekularstruktur ansehen, oder? Ich meine, es gibt ja auch ein Rezept für ein Buchweizentabulé in dem Buch.
Tja, und das ist chemisch auch sehr interessant. Wenn wir die Grütze garen und dann auf einem flachen Teller komplett auskühlen lassen, dann kristallisieren die Amylose-Moleküle der Stärke teilweise wieder aus. Das ist der sogenannte Prozess der Retrogradation.
Okay, Retrogradation.
Die Körner werden dadurch fester, sie bleiben perfekt voneinander separiert und saugen sich im Salat dann auch nicht weiter matschig.
Ah, das ist wichtig für Salate.
Sehr wichtig. Das Tabule wird dann mit Unmengen an Petersilie, Minze, Tomaten, Olivenöl und massiv viel Zitronensaft vermengt. Die Grütze verhält sich hier komplett anders als in dem warmen Risotto.
Wie meinst du das?
Naja, sie liefert hier lediglich die nussige, körnige Struktur als Basis für eine absolute Explosion an diesen frischen Kräutern.
Verstehe. Mich hat beim Durchlesen ja vor allem ein Rezept fasziniert, das Bechtle den Kascha-Trick nennt. Das ist ein Gericht, das im Grunde fast nur aus Buchweizengrütze und Zwiebeln besteht.
Ja.
Ich meine, das klingt auf dem Papier erstmal nach dem trostlosesten Essen der Welt, oder?
Ja, das klingt total puristisch. Aber die Magie liegt hier in der Zeit und in der chemischen Transformation der Zwiebel.
Was passiert da?
Die Zwiebeln werden für 20 bis 25 Minuten bei mittlerer Hitze in der Pfanne geschmort. Wir sprechen hier also nicht nur von der Maillard-Reaktion, sondern von echter Pyrolyse, also der Karamellisierung.
Aha.
Die natürlichen Zucker in der Zwiebel, die spalten sich unter Hitzeeinwirkung auf und bilden hunderte neuer Aromamoleküle. Die schmecken dann extrem tief, weich und fast schon sirupartig süß.
Wahnsinn.
Diese aromatische Wucht vermengt man dann unter den gerösteten Buchweizen und rundet alles, du ahnst es, mit einem kräftigen Schuss Apfelessig ab, um eben diese krasse Süße der Zwiebeln wieder auszubalancieren.
Das klingt genial. Wenn ich jetzt Lust habe, genau das auszuprobieren, aber im Supermarkt stehe und nur ganze Buchweizenkörner finde und einfach keine fertig gebrochene Grütze da ist.
Ja, das passiert oft.
Dann bietet die Quelle ja einen sehr pragmatischen DIY-Tipp. Man kann die Körner nämlich selbst schroten, vorausgesetzt, man hat so eine kleine Getreidemühle zu Hause. Man stellt die einfach auf grob bis sehr grob ein.
Das kann man machen, ja. Dabei entsteht durch die Reibung der Mahlsteine allerdings unweigerlich auch sehr feines Mehl.
Stimmt.
Und die eiserne Regel für diesen DIY-Ansatz lautet daher: erst schroten und dann das entstandene Mehl durch ein feines Sieb rigoros aussieben, bevor die Grütze in die Pfanne geht.
Warum ist das so wichtig?
Naja, feines Mehl hat ein viel größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen als die groben Stücke. Es röstet daher viel, viel schneller und würde einfach bitter verbrennen, lange bevor die großen Stücke überhaupt fertig sind.
Ah, das macht Sinn.
Zudem würde das Mehl beim Garen sofort verkleistern. Und noch was ganz Wichtiges: erst mahlen, dann das Schrot rösten.
Also niemals vorher die ganzen Körner rösten.
Niemals. Sonst verliert man die Kontrolle über die Reaktion an den Bruchkanten.
Okay, verstehe. Also, was bedeutet das jetzt alles für uns im Alltag? Bechtles Buch ist offensichtlich keine simple Sammlung von Rezepten, die man jetzt irgendwie sklavisch abarbeiten muss.
Nee, absolut nicht.
Es ist vielmehr die Vermittlung von so einer kulinarischen Formelsprache. Wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, also das trockene Rösten für die Tiefe, ein fettes Umami-Element als Tragfläche und den finalen Säurespritzer, um die Frequenzen auszugleichen, dann braucht man doch eigentlich gar keine strengen Rezepte mehr, oder?
Das ist die eigentliche Ermächtigung des Lesers. Stell dir vor, du kommst abends heim, hast noch eine halbe Zucchini und ein Stück Feta im Kühlschrank. Du brätst die Zucchini scharf an für das Röstaroma, du zerbröselst den Feta für Umami und Fett, du gibst einen Spritzer Zitrone drüber und hebst das alles einfach unter die geröstete Grütze.
Und fertig.
Fertig. Es degradiert Buchweizen von einer frustrierenden Gesundheitspflichtübung zu einem hochflexiblen, günstigen und wahnsinnig schnellen Komfortessen, das sich an absolut alles anpasst, was dein Kühlschrank gerade hergibt.
Spülen, trocknen, Pfannenrösten, garen plus diese feine Balance aus Umami und Säure. Das ist der Code.
Genau das.
Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal so eine Ebene höher hängen, weißt du, ich finde in dieser profanen zweiminütigen Röstphase, in einer komplett leeren Pfanne, da steckt eigentlich eine ziemlich faszinierende Lektion, die weit über den Rand der Bratpfanne hinausgeht.
Wie meinst du das konkret?
Denk mal drüber nach. Wie haben wir eine Zutat, die allgemein als langweilig, erdisch, stur und unzugänglich gilt, ne? Die allermeisten Menschen probieren sie genau einmal, scheitern kläglich und stempeln sie dann für den Rest ihres Lebens als ungenießbar ab.
Ja, das stimmt.
Aber in Wirklichkeit war die Zutat ja nie das Problem. Es war ausschließlich unser mangelndes Verständnis dafür, welche ganz spezifische Umgebung sie braucht, um zu funktionieren. Sobald wir sie für nur 2 Minuten dieser intensiven, trockenen Hitze aussetzen, sie also quasi zwingen, ihre chemische Struktur durch diese Maillard-Reaktion zu verändern, verwandelt sie sich in etwas völlig Neues, Hochkomplexes.
Ja, absolut.
Und da frage ich mich, welche anderen ungeliebten Dinge in unserem Leben haben wir vielleicht auch viel zu schnell als funktioniert nicht oder ist furchtbar langweilig abgestempelt?
Interessanter Gedanke.
Seien es jetzt trockene Fachbücher, irgendwelche festgefahrenen Projekte auf der Arbeit oder alte, zähe Gewohnheiten. Vielleicht brauchen auch diese Dinge gar nicht so viel mehr Ressourcen, sondern einfach nur einen radikal anderen Kontext.
Ja, einen neuen Ansatz.
Genau. Einen kurzen, intensiven Röstmoment oder halt einen unerwarteten Spritzer Säure im System, um ein völlig unentdecktes, geniales Potenzial freizusetzen. Es ist fast schon eine Aufforderung, das scheinbar Banale nochmal genauer auf seine innere Struktur hin zu untersuchen, oder?
Das setzt natürlich voraus, dass wir bereit sind, unsere extrem bequemen und total gewohnten Routinen, wie eben das einfache Kochen in Wasser, das wir bei Reis ja gelernt haben, kritisch zu hinterfragen.
Richtig.
Und uns auf die spezifischen physikalischen und chemischen Eigenschaften unseres Gegenübers wirklich einzulassen, anstatt einfach stur unsere Regeln auf alles anzuwenden.
Ein perfektes Schlusswort. Ich hoffe, wir konnten dich heute inspirieren, das nächste Mal im Supermarkt nicht einfach am Regal vorbeizugehen, sondern ganz bewusst nach Buchweizengrütze zu greifen.
Das hoffe ich auch.
Schnapp dir eine trockene Pfanne, spiel so ein bisschen mit dem Equalizer aus Fett und Säure und finde heraus, welches nussige Potenzial du damit wecken kannst. Danke, dass du bei diesem tiefen Einblick in unsere Quellen dabei warst. Bis zum nächsten Mal.